Welcome to Lights Out F1, your weekly Formula One podcast
with JJ and Leo.
Moin Leute, es geht wieder los und wir kriegen gerade die Nachricht rein, dass Sepp vielleicht wieder im Mercedes sitzt nächstes Jahr. Aber erstmal fangen wir vorne an. Moin JJ.
Oh mein Gott, Lee, du hast es gesagt. Sebastian Vettel, ja, ich wollte gerade schon sagen, steht vor einer Rückkehr. Das ist sehr, sehr weit hergeholt. Also so weit sind wir noch nicht. Der Kontakt besteht zu Toto Wolff und einigen anderen Teamchefs. Aber Sebastian hat auch mehrere Male jetzt schon wieder betont, es hängt vom Paket ab. Das einzige Team, denke ich, was wahrscheinlich einen Platz für ihn frei haben wird, ist Mercedes. Und die sehen ja im Moment noch nicht mal so gut aus. Die sind ja eher so viert, fünf stärkste Kraft at best. Deswegen aber, das wäre natürlich der Wahnsinn, wenn unser Sebi zurückkommt, so wie wir es übrigens auch predicted haben schon immer.
Ja, es wäre ein absoluter Traum, Sepp endlich wieder drin zu haben. JJ hat mir vorhin eine geisteskranke Nachricht von seinen Vorstellungen geschickt, wie er sich das vorstellt, wenn Sepp wieder zurückkommt. Ihr wisst, großer Held von Sepp in der Jugend war natürlich der Michael im roten Auto, wie er ihn nennt. Michael Schumacher ist natürlich damit gemeint. Und Michael Schumacher war bei Ferrari, ist in den Ruhestand gegangen und ist dann zu den Silberpfeilen wiedergekommen. Er hat da sein Comeback gegeben und genau den gleichen Weg könnte Sepp jetzt auch gehen. Wie gesagt, wenn das Paket richtig stimmt, wenn es ihm passt. Aber Mercedes ist das einzige Top-Team, was einen Platz frei hat für 2025, sei denn bei Red Bull dreht sich noch einiges. Aber ich glaube, Mercedes ist das einzige Team, das das Package hätte, dass Sepp zurückkommen könnte. Und ja, das war schon mal eine hervorragende Nachricht, mit der wir in den Tag gestartet sind.
Genau so ist es. Und bei Red Bull wird wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, dass Perez da nächstes Jahr raus ist, ehrlich gesagt. Er bringt zwar solide Leistungen, aber jetzt auch keine genialen Leistungen, auch in Australien wurde er auch nur Fünfter. Aber man muss ja schon sagen, dass wahrscheinlich Red Bull eher auf den Carlos Sainz setzen würde, wenn ich darüber nachdenke. Denn Red Bull hat mit Max Verstappen einen sehr jungen, aber trotzdem sehr erfahrenen Fahrer, der jetzt 3 World Championships in Folge geholt hat, sehr wahrscheinlich nach dieser Saison 4. Und sie brauchen einfach nur einen Fahrer, der daneben konstant sehr gut fährt. Carlos Sainz durchaus vielleicht jemand, der Max Verstappen auch ernsthafter challengen könnte. Aber sie brauchen keinen, also bei allem Respekt, aber sie brauchen keinen 36-, 37-jährigen Weltmeister mehr, der nur noch 2-3 Jahre dann maximal nochmal zurückkommt. Oder für 2-3 Jahre noch maximal nochmal zurückkommt. Deswegen denke ich da eher Carlos Sainz. Denke ich da eher an Carlos Sainz, ist mit Sicherheit im Moment der heißeste Kandidat auf den Sitz im Red Bull. Allgemein einer der heißesten Kandidaten auf dem Drivers Market in der Offseason. Wir können nur abwarten. Wir hypen uns natürlich auch immer total rein. Und gleich kommt natürlich auch der ausführlichere Australian GP Recap. Aber ich glaube, die Chance besteht durchaus. Toto Wolff war da auch nie abgeneigt zu. Und ich glaube, sollte Vettel wirklich Lust drauf haben und vermissen tut er die Formel 1 beziehungsweise gewisse Bestandteile der Formel 1 mit Sicherheit, sollte er da Lust drauf haben, sehe ich da schon eine reelle Chance. Mercedes hat natürlich einen sehr guten oder ein sehr großes Talent in den eigenen Reihen mit Nachname Antonelli. Aber der fährt jetzt gerade seine erste Formel-2-Saison. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sofort den Sprung zu Mercedes schaffen würde. Das ist eigentlich etwas, was wir bisher noch nie gesehen haben bei den Top-Teams. Eher erstmal dann mit Zwischenstelle bei Williams oder wenn es um Red Bull geht, dann bei Alpha Tauri zum Beispiel. Deswegen, natürlich ist das vielleicht auch eine Option, aber die Frage ist, ob George Russell jetzt tatsächlich schon der Fahrer ist, von dem man sich das wünschen würde, beziehungsweise ob George Russell wirklich ein Team schon anführen könnte. Er hat auf jeden Fall den besseren Saisonstart als Hamilton hingelegt, aber ist er wirklich ein Teamleader, was das angeht? Ist er wirklich die klare Nummer 1? Und kann er einen totalen Youngster, der 18, 19 Jahre alt ist, so gut ins Team einbinden, dass das langfristig Sinn macht? Sind natürlich Fragen, die sich Toto Wolff und Mercedes dann stellen müssen.
Bei zwei Sachen will ich da einmal einhaken. Erstmal Antonelli, natürlich ein Riesentalent, aber Toto Wolff hat da auch wieder den Druck rausgenommen, hat gesagt, er ist in Anführungszeichen ein super Fahrer, ein guter Juniorfahrer, aber er möchte ihm da jetzt gar keinen Druck machen mit diesem ausstehenden Formel-1-Sitz. Der soll erstmal seine Saison fahren und seine Leistung bringen. Und Toto hat auch betont, dass er sich Zeit lässt mit der Entscheidung, wer nächstes Jahr den Sitz bekommt. Dazu möchte ich auch noch sagen, Antonelli sitzt in den nächsten paar Wochen zum ersten Mal in einem Mercedes-Formel-1-Auto und wird das Test fahren, und zwar das 2021-Auto. Und dann werden wir mal sehen, was der für Zeiten hinlegt. Und da wird man auch besser abschätzen können, wie der mit einem Formel-1-Auto zurechtkommt. Und insofern muss man sich das erstmal angucken. Ich glaube auch, wie du gesagt hast, dass da ein erfahrenerer Fahrer wie Vettel, wie ein Alonso, der steht auch noch zur Option, mehr Sinn macht in einem Team wie Mercedes, und dass ein Antonelli erstmal in der Formel 1 in einem Schwesterteam, in einem Tochterteam heranwachsen kann, um dann irgendwann mal den zweiten Platz in einem Team anzunehmen, wenn George Russell die Reifestufe erreicht hat, dass er ein Team anführen kann. So, Verstappen hat heute in Suzuka nochmal bestätigt, dass er sich bei Red Bull sehr wohl fühlt. Insofern glaube ich, ist dieses ganze, diese ganzen Rumors, diese Gerüchte, dass Verstappen eventuell zu Mercedes geht, die sind, die können wir, glaube ich, abhaken. Ich denke, dass das Thema jetzt um Christian Horner und Helmut Marko auch langsam durch ist, und insofern ist es dann auch ziemlich sicher, dass Max Verstappen bei Red Bull bleibt. Wichtig da zu wissen, Verstappen hat wohl eine Ausstiegsklausel, die gekoppelt ist an Herrn Helmut Marko. Also wenn Helmut Marko das Team verlassen möchte oder muss, darf Verstappen auch das Team verlassen. Helmut Marko, der engste Vertrauter von ihm. So, jetzt wollen wir aber erstmal in den Australien GP, in das Race Recap reingehen. Und wir fangen mal vielleicht an, gleich wo wir bei Verstappen sind, mit einer 43-Rennserie ohne DNF-Streak, die letzte Woche vorbeigegangen ist. Das ist die zweitlängste Race-Streak ohne DNF nach Hamilton. Hamilton 84 Rennen in Folge. Und bei Verstappen hat letzte Woche dann die rechte hintere Bremse nachgelassen, direkt beim Start. Schon hat er gesagt, mit der Balance im Auto stimmt was nicht. Nach zwei Runden wurde er von Carlos Sainz dann überholt, oder schon in der ersten Runde. Und dann ist die Bremse auch noch explodiert in der Boxengasse. Also das Thema war dann schnell beendet. Es war irgendwann abzusehen, keine Streak hält für immer.
So ist es. Wir haben aber mal gesehen, wie spannend die Formel 1 sein könnte, wenn Max Verstappen mal nicht in einem Rennen wäre. Natürlich wünschen wir keinen einen DNF oder wie auch immer. War natürlich jetzt glücklich, dass er dann keinen Crash hatte, sondern nur ein Bremsversagen und noch in die Box konnte. Aber Carlos Sainz mit einer riesen Leistung den Sieg eingefahren. Leclerc dahinter, Sainz nur 2,5 Wochen nach seiner Blinddarm-OP. Ich meine, du hattest ja auch mal eine Blinddarm-OP. Du kannst ja mal vielleicht gleich kurz sagen, was das für eine krasse Leistung ist. 16 Tage danach in einem Formel-1-Auto zu sitzen, wahnsinnig viele G-Kräfte zu pullen und ein Formel-1-Rennen zu gewinnen. Geisteskrank. Ferrari scheint sich wirklich als zweite Kraft zu etablieren. Und vielleicht ja auch irgendwie als Challenger für Drivers' Championship und auch vor allem Team Championship, denn wir sehen Perez wieder mit einem sehr unauffälligen Wochenende. Einfach nicht die Pace gehabt, einfach nur P5. Und das sind natürlich eben eigentlich genau die Rennen und Wochenenden, wo sich ein Perez beweisen kann. Verstappen aus dem Rennen. Perez hatte, glaube ich, auch noch eine 3 Plätze Grid-Penalty bekommen für den Sonntag dann, was ein bisschen unlucky war, aber auch im Endeffekt ein eigener Fehler im Qualifying im Q1 Hülkenberg behindert. Aber Ferrari vielleicht, wenn sie beide zusammenarbeiten, und danach sieht es im Moment aus, braucht man natürlich einiges auch an Glück, um Red Bull challengen zu können, ernsthaft challengen zu können. Aber sie zeigen sehr konstante, gute Leistungen, und ich bin sehr gespannt, was sie noch so im Petto haben. Mit Sicherheit kommen einige Updates noch.
Ja, zu Perez will ich noch einmal sagen, der hatte wohl, so wurde es vom Team zumindest gesagt, beim Überholmanöver auf Alonso Damage am Boden aufgesammelt und hatte dadurch dann einen totalen Einbruch von der Pace. Vorher war er wohl auf einem Level mit Carlos Sainz. Vielleicht kann man dazu auch noch sagen, dass Lando Norris gesagt hat, von der Pace her war er besser als Charles Leclerc, vielleicht nicht ganz bei Carlos Sainz. Also da sieht man, dass auch ein Lando Norris da mithalten kann. Er ist aufs Podium gefahren. Er hätte, glaube ich, ein P2 wäre vielleicht drin gewesen, wenn alles optimal gelaufen wäre. Aber auch ein McLaren fightet damit. Also wenn man Verstappen erstmal aus dem Spiel nimmt, und so war das am vergangenen Wochenende, dann macht das echt Spaß, da hinten zuzugucken. Jetzt müssen wir einmal über Mercedes reden. Absolut desaströses Wochenende. Double DNF. Es klingt, als würden wir über Alpine reden. Wir reden aber über Mercedes. Alpine erst recht in Australien, wie beim letzten Jahr. Hamilton Runde 17 ausgefallen mit einer Engine Failure. Hat sich das ganze Wochenende auch nicht wohl gefühlt. Meinte im Q3 auf einmal, das Auto fühlt sich gut an. Im Qualifying ging gar nichts mehr. Also der ist noch gar nicht richtig irgendwie, sitzt der noch gar nicht richtig im Sattel. Russell mit dem spektakulären Unfall hinter Alonso in der letzten Runde. Er hat ihn verfolgt und willst du es erzählen oder soll ich?
Mach du gerne.
Ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, also es waren eigentlich war es nicht Russells Schuld, muss man dazu sagen. Der ist hinter Alonso hinterhergefahren und Kurve 6 ist eine eigentlich sehr schnelle Rechtskurve, so eine Schrägrechtskurve. Und was die Fahrer machen, ist, sie orientieren sich auf der linken Seite, um mit Fullspeed, siebter Gang, durch die Kurve durchzufahren, um dann Schwung zu holen für die lange Gerade, die dann folgt. So, was hat Alonso gemacht? Der wusste mehr oder weniger, dass Russell ihn auf der letzten Runde überholen wird, beziehungsweise auf der Straight, die danach kommt. Und hat, um mal was anderes auszuprobieren, weil er wusste, er muss was anders machen, damit Russell ihn nicht überholt, hat er sehr viel früher als der normale Bremspunkt in Kurve 6, hat er schon gebremst, ist dann wieder aufs Gaspedal gegangen, ist auch vom Gang 7, in dem normalerweise jeder Fahrer durch diese Kurve fährt, auf Gang 6 geschaltet, hat gemerkt, er ist viel zu langsam, hat wieder auf den siebten Gang hochgeschaltet und hat damit aber Russell so irritiert, der überhaupt nicht darauf vorbereitet war, dass in dieser High-Speed-Corner, in der normalerweise niemand bremst, Alonso jetzt schlagartig langsamer wird und dem Russell dann immer näher kam. Darauf war Russell nicht vorbereitet, ist in die dreckige Luft reingekommen, sodass das Heck quasi ausgebrochen ist und er rutscht natürlich sofort auf den Kies. Und dann wissen wir in Australien, wir haben es letzte Woche vor dem Podcast noch angepriesen, keine Fahrfehler, wenn du im Kies bist, bist du raus. Er ist voll in den Kies rein, in die Bande, Autoschrott. Und dann sieht man aber auch, er steht mitten auf der Spur und ruft ins Radio rein. Und man hat ihm angemerkt, wie ängstlich er ist. Red Flag, Red Flag, Red Flag, I'm in the middle of the track. Bedeutet, Leute, seht zu, dass die Autos anhalten, dass eine rote Flagge ist, dass die sofort sich verlangsamen. Weil wir wissen alle, seitliche 90-Grad-Crash in der Formel 1, in der Formel 2, in der Formel 3 enden nicht gut. Ja, und insofern hat man dann bei Russell dann beim Radio wirklich gehört, wie aufgeregt er war, wie wichtig es ihm war, dass die Autos langsam fahren, dass sie wissen, dass er auf der Strecke ist. Also er hat sofort eine rote Flagge gefordert nach diesem Crash. Alonso behauptet, es war cheeky, es war ein hartes Fahren, aber es war nicht regelwidrig. Er hat am Endeffekt eine 20 Sekunden Zeitstrafe bekommen, ist dadurch drei Plätze nach hinten gefallen auf Platz, zwei Plätze nach hinten gefallen auf Platz 8, 9, sag du es mir.
8. Ja, also ich habe den ganzen Vorfall gesehen und dachte, ja, es war sehr cheeky von Alonso. Es war auch hart in dem Sinne, weil das schon ein, ja, jetzt mal eben so vor so einer schnellen Kurve vom Gas zu gehen und abzubremsen mehr oder weniger, aber vor einfach mal Gas zu gehen und zu verlangsamen, das ist schon nicht ohne. Aber das ist jetzt auch kein Move, den wir noch nie gesehen haben. Ich erinnere mich auch noch daran, dass ich den von Hamilton gegen Vettel in Eau Rouge in Spa mal gesehen hatte. Das führt eben einfach dazu, dass du, wenn du als führendes Auto in dem Sinne, also jetzt Alonso, als erstes von den beiden Autos, merkst, dass der von hinten schneller wird oder schneller ist, beziehungsweise wenn man sich kurz vor einer langen Gerade befindet, wo natürlich sehr viel Windschatten entstehen wird und wo der Hintermann mit einem großen kmh-Überschuss ankommen wird, gibt es eben diese Technik, mehr oder weniger kann man das vielleicht so nennen, dass man selber verlangsamt, um dem Hintermann ein bisschen zu überraschen und halt ihm vor allem Schwung zu entnehmen. Und bei Hamilton hatte das damals funktioniert, auch ohne dass irgendwie dann Vettel gecrashed ist oder wie auch immer. Russell hat damit überhaupt nicht gerechnet. Ja, ich habe mir mal die Meinung von Ralf Schumacher angehört. Der meinte, das war absolut Russells Schuld und ein sehr, in dem Sinne, großer Anfängerfehler. Gibt vielleicht solche und solche Argumente. Ich finde, 20 Sekunden für Alonso ist insofern berechtigt, wenn man sagt, ja, es war unfair von Alonso gegen die Regeln, hat er dazu geführt, dass Russell rausgeflogen ist, großer Crash, sehr gefährlich, dann sind 20 Sekunden berechtigt. Aus der Onboard sah jetzt das jetzt aber auch nicht so aus, als wäre Alonso da um 40 km/h, hätte da seine Geschwindigkeit um 40 km/h verringert. Deswegen kann man mit Sicherheit so und so argumentieren. Fakt ist, das war auf jeden Fall vermeidbar. Alonso hätte diesen Move nicht machen müssen. Aber auf der anderen Seite ist er einfach ein Competitor. Und Russell hätte durchaus bestimmt auch etwas wacher sein können in der Situation. Hat aber wahrscheinlich einfach nicht damit gerechnet. Und dann war es das, ne?
Ja, man muss dazu sagen, Aston Martin hat die Entscheidung der FIA nicht appealed. Ja? Also haben nicht versucht, dagegen anzureden. Als kleine Hintergrundinformation, warum das vielleicht so ist, normalerweise versuchen die Teams natürlich alles, dass die Entscheidung nochmal umgedreht wird. Es geht ja um jeden Punkt in der Meisterschaft. Allerdings, wenn man sich das anguckt jetzt hier, wer wo dann ins Ziel gekommen ist, sieht man, dass Stroll quasi Alonsos 6. Platz bekommen hat, dadurch, dass Alonso die 20 Sekunden drauf bekommen hat. Also mehr Punkte für Stroll. Und dann quasi nur Yuki Tsunoda noch zwischen die Fahrer gekommen ist und Alonso dann den 8. Platz bekommen hat. Insofern punktetechnisch gar nicht so ein riesiger Unterschied für Aston Martin, der da entsteht. Und das ist natürlich auch immer mit Zeit und Aufwand und auch Geld verbunden, dann solche Entscheidungen der FIA zu appealen. Und in dem Fall hat Aston Martin dann gesagt, sie akzeptieren die Entscheidung der FIA und machen so weiter. Ich habe gerade Yuki erwähnt, P7, sehr stark. Natürlich auch bedingt dadurch, dass Russell gecrashed ist und Alonso die Strafe bekommen hat, sonst wäre er auf Platz 9. Aber sehr stark gefahren von ihm und hat Punkte geholt. Und man muss dazu sagen, er bügelt im Moment Daniel Ricciardo leider sowohl im Qualifying, wo er besser war, als auch im Rennen.
Ja, es ist wirklich schade zu sehen mit Ricciardo. Der muss echt zusehen, dass er noch gute Leistungen zeigt, sonst könnte es nächstes Jahr schon eng werden. Der Mann ist jetzt auch schon über 30, ist kein junger Hase und ist natürlich mehrfacher Rennsieger, aber hat auch noch nie einen Drivers' Championship geholt und zeigt jetzt bei AlphaTauri auch nicht wirklich, dass er mit einem, naja, mit Auto, gut ist es ja wirklich nicht, aber es ist jetzt auch nicht die vollste Katastrophe, aber auch wirklich nicht gut umgehen kann, beziehungsweise zum Saisonstart. Wir sehen ja auch, dass Hamilton im Moment seine Schwierigkeiten hat. Das ist auch normal. Das hatte Vettel zum Beispiel auch. Das hat vielleicht auch mal jeder Fahrer. Aber Yuki, mega. P7, wichtige Punkte. Vor allem, weil Haas jetzt zwei Rennen hintereinander Punkte geholt hat und eben jetzt vor allem mit Double Points. Übrigens auch eine wahnsinnige Leistung von Hülkenberg von, ich glaube, P16 oder P17 auf 9 gefahren und auch Magnussen sehr solide von 13 auf 10. Also wirklich wieder ein gutes Wochenende von Haas. Und ja, wir wünschen uns natürlich, dass der Ricciardo jetzt langsam wieder ein bisschen was mehr gebacken bekommt. Ist ja ein sehr sympathischer Typ. Ich fürchte, dass wenn das nicht der Fall sein würde, ich meine, wir haben jetzt hier noch 21 Rennen, also alles Gucci, aber fürchte, dass es da nächstes Jahr etwas eng werden könnte, weil ich nicht wüsste, warum AlphaTauri unbedingt noch auf ihn setzen sollte, anstatt auf einen jüngeren Fahrer, Nachwuchsfahrer, zum Beispiel Liam Lawson, und ob jetzt ein Alpine oder McLaren mit Sicherheit nicht. Also da gibt es dann auch nicht mehr so viele Teams, die ihn wahrscheinlich noch hiren würden. So.
Ja, Liam Lawson klopft schon an und da wird es dann schwierig. Haas, Double Points, zweites Rennwochenende in Folge, wo sie Punkte sammeln, finde ich sehr, sehr stark. Geniale Leistung von Hülkenberg und
wie heißt er jetzt noch? Magnussen.
Magnussen, dankeschön. Frage ich mich, ob es daran liegt, dass sie jetzt ihren Günther nicht mehr haben, sondern den Race First Race Engineer oder was er war, Principal Race Engineer zum Teamchef befördert haben. Aber am Anfang der Saison schon die Punkte eingesammelt. Das gibt dir Confidence, A, für die restliche Saison, und am Ende der Saison wird es eng. Da geht es dann um jeden Punkt, und dann am Anfang der Saison schon ein paar Punkte gesammelt zu haben. Wir werden sehen. Kick Sauber hat 2 langsame Pitstops wieder gehabt in Australien. Da willst du direkt einhaken?
Das hat ja mittlerweile mehr Tradition als der RB Leipzig.
Ja, so.
Bottas und Lange, so, die haben Bottas und Lange Pitstops, das ist ja, das passiert ja jedes Rennwochenende, ja. Der arme Kerl.
Er hat immer noch den längsten Pitstop der Geschichte, das sind ja wirklich
jedes Rennwochenende hat er 10 bis 15 bis 20 Sekunden Pitstops. Das ist wirklich eine, das, da kannst du gar nicht fahren. Der war auf einem guten Weg in die Punkte.
Zum Hintergrund dazu, Kick Sauber hat das ganze System, Equipment, Teile komplett neu designt.
Haben sie toll
nur
gemacht.
Nur mit dem Ziel, dass sie einen schnelleren Pitstop hinbekommen. Haben jetzt aber letztes Wochenende dann nach dem erneut langsamen Pitstop einen Design-Flaw, also einen Fehler im Design festgestellt. Und das muss jetzt neu designt werden. Das dauert wieder ein bisschen, aber hoffentlich haben sie es dann damit endlich behoben. Bottas sagt, ein Punkt wäre mindestens drin gewesen dieses Wochenende. Und das ist bitter, wenn du dann solche Wochenenden hast, wo ein Russell rausfliegt, wo ein Verstappen rausfliegt. Das sind schon mal, also eigentlich P12, die dann zu P10 werden, ja. Und wenn du dann die Chance hast, ein gutes Rennen zu fahren und dann verkackst du es wieder beim Pitstop, dann bleibst du da wieder hängen, die Strategie passt an sich, dann ist es bitter. So, Williams, ihr wisst es, hat Albon das Auto von Logan Sargeant gegeben. Es wäre fast aufgegangen mit P11, aber 0 Punkte sind 0 Punkte und sicherlich für Sargeant ein riesen Dämpfer, der hat eh schon keine Confidence aus der letzten Saison mitgebracht. Und dazu noch 500.000 Damage für das Chassis, was jetzt neu ist. Sie treten jetzt übrigens in Suzuka mit 2 Chassis an. Ja, sie haben ein neues jetzt hinbekommen, sind aber wieder nur mit 2 Chassis unterwegs. Also keine Fehler im freien Training, keine Fehler im Qualifying. Sonst hast du wieder nur ein Auto. Und ob du dann Sargeant wieder das Auto wegnehmen kannst, wir wissen, der Teamchef von Williams ist, wie er sich selber nennt, ein Statistiker, ein Datenmann. Ja, und er hat gesagt, dass Albon statistisch die größere Chance auf Punkte hat, aber du hast einen Sergeant, der im Auto sitzt, der ist ein gestandener Formel-1-Fahrer, vielleicht noch nicht, aber der hat auch ein Recht darauf, im Auto zu sitzen und dem jetzt wieder das Auto wegzunehmen, falls irgendwas schiefläuft. Ah gut, wir wollen uns das gar nicht ausmalen, wir hoffen, dieses Wochenende läuft es einigermaßen und dass Sergeant da auch gut fahren wird. Lights Out Teammates Challenge, ich darf berichten, weil ich JJ 5:3 gebügelt habe. Damit 2:1, der Rogue Call, die Rogue Calls sogar haben sich
gelohnt. 2:1 für mich noch, will ich nur mal kurz sagen. Ja, und der Mann sagt gebügelt, ist auch ein bisschen hochgegriffen bei einem 5:3, aber gut.
Aber die Rogue Calls mit Stroll und mit, wen hatte ich hier noch mit dabei? Bottas hatten wir beide. Na gut, also.
Den Stroll hat er, weil Alonso so irgendwie eine unberechtigte 20-Sekunden-Strafe noch reingedrückt bekommt. Das ist einfach nur eine Frechheit.
Einfach, Digga, das ist einfach Golden Call, Digga, sag ich dazu.
Ich sag es dir, ja.
Preview für Suzuka. Ihr wisst alle, das ist einer der Lieblingstracks der Fahrer, auch von Sepp Vettel.
Sepp Verstappen, 2026.
Der letztes Jahr noch in Kurve 2 die sogenannte Buzzing Corner errichtet hat, wo er dann Bienenstöcke aufgebaut hat. Korrekter Move. Auf jeden Fall geschlossener Circuit, Streckenlänge 5,8 Kilometer, 18 Kurven, nur eine DRS-Zone. 53 Runden fahren wir, Durchschnittsgeschwindigkeit von 228 km/h. Und wir sind gespannt, wie es dieses Wochenende ausfallen wird. Ihr erinnert euch, letztes Jahr Starkregen. Verstappen hat meiner Meinung nach letztes Jahr in Suzuka dann die Weltmeisterschaft gewonnen, oder war das Jahr davor? Er hat ja jetzt schon
3.
Das war der zweite Titel. Ja. Das war der zweite Titel, den er in Suzuka damals gewonnen
hat. Sehr früh war das.
Aber wir sind gespannt. Einer der Lieblingstracks der Fahrer. Wir werden natürlich wie immer ein Bild von dem Track auch hochladen, dass ihr sehen könnt, wie der Track aufgebaut ist. Es ist jede Art von Kurve quasi in dem Track mit drin. Und George Russell hat heute schon gesagt, er liebt es, wie er in den Flow kommt, wie er in den Tunnel kommt, wenn er diesen Track entlang fährt. Lights Out Teammates Challenge. Willst du anfangen?
Ich fange mal an. Wir fangen wieder von ganz hinten an, natürlich mit Alpine, die einfach ein wahnsinnig schlimmes, schwieriges Jahr haben. Sieht nicht so aus, als würden sie sich da noch reinbeißen können. Natürlich bringen sie Updates und wir bleiben gespannt. Alles ist möglich. Aber gut, ich gehe mit Gasly, du mit Ocon. Ich habe das Gefühl, immer 50-50, beide mit gleich schlechten Performances in der Regel. Deswegen gibt sich das da nicht viel.
Kick. Aber man muss dazu sagen, es liegt am Auto, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es auf einmal schlechte Fahrer sind.
Die Jungs tun mir wahnsinnig leid.
Das Auto gibt's einfach nicht.
Die Jungs tun mir wahnsinnig leid. Die müssen sich absolut beweisen dieses Jahr eigentlich, um nächstes Jahr eine gute Chance auf die Plätze der Top-Teams zu haben. Aber das geht so einfach nicht. Was sollen die machen? Die Männer müssen mit Alpine wahrscheinlich verlängern, weil die werden dieses Jahr nicht besser als 15. im Drivers' Championship. Naja, also Gasly, Ocon. Ja. Ich mit Gasly, du mit Ocon. Bei Kick sauber gehe ich mit Bottas, du mit Guan Yu Zhou. Kick sauber übrigens wird übernommen von Audi, die sich dazu entschieden haben, auf jeden Fall die deutsche Nationalhymne ab 2026 zu spielen, sollten sie ein Rennen gewinnen. Vielleicht auch schon ab 2025 und ganz oben auf der Prioritätsliste von Audi beziehungsweise jetzt noch Kick soll wohl Hülkenberg stehen und auch schon in Carlos Sainz, aber das ist ja kein Top-Team, ist ein bisschen unrealistisch, dass sie Sainz sein. Also Kick, ich mit Bottas, du mit Zhou. Williams, beide mit Albon, alleine schon, weil wenn Albon im Free Practice crasht, dann fährt er trotzdem, deswegen macht das anders auch keinen Sinn.
Ja.
Bei Haas gehen wir natürlich beide mit Hülkenberg. Musst du machen. Der Mann führt wirklich gut. Also der hat wirklich einen Platz in einem Top-6-Team verdient. Vielleicht geht er ja zu Kick, vielleicht geht er zu Audi. Und was können die noch machen in den nächsten 5-6 Jahren? Da bleiben wir natürlich gespannt. RB Racing Bulls Cash App, das ist einfach so ein Scheißname. Beide mit Tsunoda. The Turntables. Das ist echt krass.
Ja, ich könnte jetzt Rogue gehen, aber ich habe die Confidence, mit Yuki zu gehen. Er hat letztes Jahr sehr gut noch den einen Punkt geholt zu Hause.
Ja, Heimrennen muss man mit dem kleinen Yuki Bär gehen, der übrigens wirklich ein laufender Meter ist, ja. No front, aber ist so. Wir haben den Mann gesehen. Der geht bis zum Gürtel. Aber er fährt heftig. Er fährt wie ein kleiner Teufel. Soll ich kurz... Leo hat dran Lachflash.
Ja, mach mal kurz weiter.
Ich mach mal mit Aston Martin weiter. Wir natürlich beide mit Alonso. Ja, ich bin gespannt mit Alonso jetzt, wie der sich entscheidet, denn der hat ja jetzt, also, wenn wir schon bei Vettel sagen, der hat maximal noch 2-3 Jahre, wenn er zurückkommen sollte, dann hat Alonso wirklich nur noch 2-3 Jahre. Der Mann ist jetzt irgendwie schon 42, 43. Ja, aber ich bin gespannt. Aston Martin ist jetzt nicht so top wie letztes Jahr im Vergleich zu den anderen. Also ich glaube, Alonso hat ja noch gar kein Podium und so. Aber Mercedes ist jetzt nicht besser. Und die Frage ist natürlich, ob Alonso dann zu Mercedes geht. Natürlich das bessere Team mit der besseren Historie und mit Sicherheit noch mit einer besser ausgebauten Infrastruktur. Besseres Team an sich wahrscheinlich, größeres Team. Aber die Frage ist natürlich, ob Alonso sich das dann nochmal antut, für 2-3 Jahre zu einem neuen Team zu wechseln und ob Mercedes ihn haben will, ob sie nicht vielleicht einen Vettel haben wollen, falls Vettel zurückkommen möchte, bleiben wir gespannt. Und jetzt mach du mal die Top 4.
Mercedes, du mit Russell, ich mit Hamilton. Ja gut, wir wissen eigentlich, dass Hamilton sich nicht so wohl fühlt im Auto, aber ich muss den zweiten Punkt ergattern.
Irgendwann wird er auch sein Breakout-Weekend haben und dann wird er noch gut fahren. Das gibt's ja gar nicht. Aber im Moment ist wirklich ein bisschen der Wurm drin. Das wird
jetzt keine desaströse Saison für ihn. Aber genau, der Wurm ist drin, würde ich auch so sagen. Ja. McLaren, du mit Norris, ich mit Piastri. Ich bin... Ja, sie sind eigentlich auf Augenhöhe. Also beide fahren wirklich fantastisch, fühlen sich super wohl im Team. Also
nur Race Pace.
50-50 zwischen den beiden.
Race Pace, muss man sagen, hat Norris noch die Nase vorn. Aber Piastri ein wahnsinnig...
Findest du?
Ja, ist einfach so. Das kann ich belegen jetzt, wenn ich dir die Rennen zeige.
Okay, ganz ruhig.
Aber es ist schon 50-50. Man muss es sagen, weil zumindest im Qualifying hat Piastri auch öfter die Nase vorn. Und im Rennen ist es noch immer ein bisschen dieses Quäntchen, was Piastri rausholen muss. Und dann haben die auch da wirklich eine wahnsinnig coole Driver-Line-Up. Line-Up, wahnsinnig junge Driver-Line-Up für die nächsten Jahre. McLaren müsste versuchen, einen Championship-Winning-Car zu bauen, weil die beiden haben es mit Sicherheit drauf.
Ja. Ferrari, du mit Sainz, der natürlich aktuell auf Wolke 7 ist, der sich auch jedes Wochenende wieder neu beweisen muss, der will ja einen Platz haben für nächstes Jahr.
Hotstreak im Moment aber.
Obwohl er mittlerweile... Also auf der einen Seite muss er sich beweisen, auf der anderen Seite weiß er, woran er ist. Jeder Teamchef weiß, woran er ist, wenn er einen Sainz ins Auto holt.
Genau.
Ich gehe mit Leclerc.
Ja, ist auch ein guter Fahrer.
Hast du die Alte von Sainz gesehen?
Nee. Hat er eine Freundin?
Ja, Mausi.
Hast du das Brett oder was?
Absolut.
Ja, aber der Mann sieht auch nicht schlecht aus, muss man so sagen.
Red Bull gehen wir beide mit Verstappen. So.
Verstappen, ne.
News der Woche. Wir haben eigentlich nur eine News, und zwar kauft Liberty Media, die Owners von der Formel 1, kaufen die MotoGP für 4,2 Milliarden US-Dollar, umgerechnet 4 Milliarden Euro. Wenn man sich überlegt, dass sie damals die Formel 1, ja...
Die MotoGP, muss man vielleicht kurz sagen, ist die Motorradrennserie. Gleichgültig mit der...
Ja, quasi die Formel 1 vom Motorrad.
Genau.
So, wenn man sich überlegt, dass Liberty Media damals die Formel 1, ich weiß gar nicht, wann haben sie die Formel 1 übernommen?
Das weiß ich leider überhaupt nicht.
Okay, jetzt schaue ich nochmal gerade nach. Aber wenn man sich überlegt, dass sie damals die Formel 1 für 4 Milliarden übernommen haben und jetzt... das ganze Formel-1-Spektakel mit 17 Milliarden bewertet wird, dann kann man nur...
Schönes Investment, würde ich mal sagen.
Ja, super Investment. Und so, jetzt muss ich hier nochmal gucken. 2016 für 4,4 Milliarden US-Dollar. Also das hat sich gelohnt. Und für die Leute, die mit der MotoGP, die das feiern und sowas, aktuell kann man sich keine Highlights richtig angucken. Man findet nichts auf YouTube. Und ich hoffe, dass dann, wenn Liberty Media reinkommt, dass auch dieses ganze Mediengeschäft rund um das Rennen geschehen. Ja, sei es jetzt Netflix, sei es jetzt YouTube, wo man für die Formel 1 eine halbe Stunde nach jedem Training sofort die Highlights hat, nach dem Qualifying die Highlights, nach dem Race die Highlights, dass das für die MotoGP auch so wird. Und es gibt auch interessante Charaktere in der MotoGP, die man aufbauen könnte zu Weltstars, wie es mit Drive to Survive und Netflix bei der Formel 1 geklappt hat.
Sehr schön gesagt. Ich glaube auch, die MotoGP habe ich noch nie so wirklich eine Passion für gehabt oder Interesse. Aber ich habe mir neulich mal ein bisschen die Resultate da angeguckt. Das ist wirklich sehr interessant. Da werden nämlich eine bekannte Motorradmarke ist ja Ducati, die wohl anscheinend, so wie ich das verstanden habe, die besten Motorräder bauen. Aber auf der anderen Seite haben 9 bis 10 Fahrer im Feld ein Ducati-Motorrad. Und deswegen ist es sehr ausgeglichen. Sind ja aber, glaube ich, einige Fahrer im Feld, ich glaube über 20. Aber ich glaube, das ist ehrlich gesagt sogar spannender in dem Sinne, dass einfach mehr Leute um den Win fighten und auch mehr Leute um die Championships. Aber natürlich hat das noch nicht den gleichen Wert und die gleiche Publicity wie die Formel 1. Aber ja, das kommt vielleicht.
Aber es hat mehr mit dem Fahrer zu tun als mit dem Gerät. Ja, also während es in der Formel 1 so ist, dass das Auto quasi alles ausmacht, ihr seht, Gasly und Ocon sind gute Fahrer, wenn du die in ein super Auto steckst, dann können die auch mal einen Sieg rausholen, haben beide gezeigt übrigens. Jetzt sitzen sie in einem scheiß Auto und sind scheiße. Bei der MotoGP ist es eher der Fahrer als das Motorrad und deswegen ist es auch so spannend, deswegen ist an jedem Wochenende was los und es ist nicht ganz so wie in der Formel 1, wo man eigentlich davon ausgehen muss, dass Verstappen siegt, außer er DNFft. Aber gut, Leute, in dem Sinne... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's den geilsten Podcast, den wir diese Saison hatten bislang. Macht mich schon richtig heiß auf den nächsten GP. Da schaue ich nochmal gerade nach, während du dich verabschiedest.
Ich verabschiede mich, sorry, da war gerade kurz die Verbindung weg. Ja, vielen, vielen Dank fürs Reinhören, Leute. bitte guck den Japan-GP, du guckst mal eben, wann der ist. Guck den Japan-GP ja, wirklich.
7 Uhr morgens.
Ah, 7 Uhr morgens bricht natürlich. Immer ein sehr geiles Rennen. Immer ein sehr geiles Rennen und es bleibt abzuwarten.
Ah, da kann ich noch
was Ferrari sagen. Ferrari on a hot streak, warte noch, ich verabschiede mich kurz. Ferrari on a hot streak, es bleibt abzuwarten. Ich glaube, Mercedes mit neuen Updates dieses Wochenende. Es wird spannend. Ansonsten, wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich. Sendet uns unbedingt eure Predictions per Instagram DMs. Wir hauen die in die Story. Und ja, du machst den Rest. Tschö, tschö.
Jo. Qualifying am Samstag um 8 Uhr morgens, deutscher Zeit. Grand Prix am Sonntagmorgen um 7. Allerdings für die, die bei Sky gucken, Samstag 16 Uhr Qualifying-Wiederholung und Sonntag 15 Uhr Grand Prix-Wiederholung. Also, wenn ihr es schafft, Instagram nicht zu benutzen am Samstag und Sonntag, dann könntet ihr das so gucken, wie es normal auch ist mit den Zeiten. Aber wir werden natürlich auf Instagram für euch am Start sein, werden euch übers Wochenende am Laufenden halten. Und der nächste GP ist dann der China Grand Prix, endlich wieder mit dabei, durch Covid mehrere Jahre ausgesetzt, in Shanghai, am Sonntag, den 21. April um 9 Uhr, das ist ja mal ein bisschen christlicher. In der Woche davor gibt es wie immer ein Poddy von uns, aber wir verabschieden uns jetzt erstmal ins Rennwochenende in Suzuka. Bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschö, tschö.
This was Lights Out F1. Your weekly Formula One podcast with JJ and Leo.